Hallo und herzlich willkommen zur 168. Folge der Gegengerade. Heute ein bisschen verspätet aufgrund von technischen Problemen, die ja auch immer noch nicht richtig ausgeräumt sind. Ich hoffe, ihr merkt davon in dieser Folge nicht allzu viel. Wie auch immer, auf jeden Fall wollten wir unbedingt diese Folge machen, denn wann redet man schon mal über einen 5:0-Sieg zu Hause? Und damit einen schönen guten Abend, liebe Anna.
Guten Abend, Thomas. Hallo. Schön, mal wieder hier zu sein.
Nach so langer nicht Abwesenheit. Wahr? Ja. Wir alle haben dich vermisst.
Ja, das ging mir auch so. Ich habe sogar kurzzeitig überlegt, ich war ja im Urlaub.
Ja.
Frecherweise in Spanien, ob ich mich dazu schalte, weil ich nämlich Fußball gesehen habe. Drei Spiele habe ich gesehen. Zweimal La Liga, das ist die erste spanische Liga, mit Getafe, ein Heimspiel, und Atletico Madrid gegen den FC Barcelona. Ja. Unglaublich. Also Stadion, ja, nicht so mein Fall, aber fußballerisch natürlich unfassbar. Und dann CD Leganes besucht, das ist der Spitzenreiter aktuell der zweiten spanischen Liga, und das hat mir sehr gut gefallen.
Naja.
Also für Groundhopping kann ich tatsächlich Madrid sehr empfehlen, weil viele Vereine und der öffentliche Nahverkehr funktioniert extrem gut. Also, wenn du Bedarf hast an Abwechslung, dann sei dir da ein Groundhopping-Wochenende ans Herz gelegt.
Ja, das klingt sehr gut. Ja. Legane, wie viele Zuschauer waren da so geschätzt im Stadion?
Ah, nicht so viele, wie es aussieht, für deutsche Verhältnisse, finde ich. Ich glaube, es waren so 13.000, 14.000. Aber dadurch, dass es ein 100%iges Sitzplatzstadion ist, ist das Stadion halt relativ groß. Weil echt, finde ich, die spanischen Stadien ganz gut verdeutlichen, wie platzökonomisch Stehplätze sind. Das ist jetzt ein relativ obvious Ding, gebe ich zu. Aber trotzdem, also da dann zu sitzen und zu denken, krass, das sind wirklich gar nicht so viele Leute, obwohl das Stadion voll ist und in Deutschland die gleiche Fläche besetzt werden, eben locker 20.000, würde ich tippen. Und das war richtig cool. Leganes tatsächlich auch mit so einer kleinen Ultragruppierung, also so ein bisschen Stimmung am Start. Auswärts schien mir nicht so das Ding zu sein. Also auch Barcelona, obwohl die halt wahrscheinlich, also ja, überall auf der Welt Fans haben und so, aber deren Gästeblock war auch nicht voll. Und prinzipiell würde ich sagen, so ein bisschen anderer Vibe so beim Fußball.
Ja,
also man hört die ganze Zeit Summen, weil die Leute sich halt unterhalten, permanent.
Okay.
So, und in Deutschland hast du ja entweder Leute, die sehr konzentriert das Spiel gucken oder vielleicht mitsingen oder pöbeln oder pfeifen oder so. Ja. Aber so dieses, dann packen die Leute da ihre Packung Chips aus und in der Halbzeitpause so eine Baguette-Stange mit Salami und so. Ist ein bisschen anders, würde ich sagen.
Nicht schlecht.
Aber ja. Kleiner Groundhopping-Report hier. Und dann nach der Heimkehr natürlich diese Osterüberraschung. Meine Güte.
Ja, unfassbar. Wo hast du das Spiel erlebt, Anna?
Ich war, ich hätte im Stadion sein können, da mein Bruder ein Osterei gefunden hat im Ticketshop. Ich war aber leider krank. Also jetzt nicht schwer krank, aber ich habe einen neuen Job angefangen gestern und wollte da gerne fit sein. Und deswegen, weil ich so einen kleinen Schnupfen hatte, so mit warmem Kopf und Ekelgefühl, habe ich mich dann für die vernünftige Erwachsenen-Couch-Variante entschieden.
Tja.
Leider. Also leider, vorher leider. Schon leider, aber hinterher noch mehr leider.
Ja, aber wie auch immer. Wir durften einen 5:0-Sieg bewundern, ich im Stadion, du vor dem Fernsehgerät. Und was ja noch unfassbarer war, vier Standardtore von den fünf Spielen.
Also unglaublich.
Moment, jetzt nochmal im richtigen deutschen Satz. Vier Standardtore von den fünf Toren. Nach kaum einem dritten Anlauf habe ich den Satz unfallfrei ausgebracht. Das ist ja unglaublich.
Ja.
Wir sind nicht mehr im Training, Anna. Wir podcasten eindeutig.
Fünf Tore. Vier Standardtore.
Vier Standardtore, fünf Tore.
Fünf Tore insgesamt.
Genau.
Null Gegentore.
Null Gegentore, ja.
Null Gegentore.
Und ich las in der Braunschweiger Zeitung, dass wir tatsächlich so viel Standardtore gemacht haben in diesem einen Spiel wie in der gesamten Saison bisher.
Ja.
Und deshalb exklusiv nur bei uns hier in der Gegengerade von meinem lieben Freund Gerald Acker Ballkultur nochmal alle 4 Standardtore hier einmal zum Genießen. Kann man gar nicht oft genug sehen, oder?
Nee, Dauerloop, also
ja, Dauerloop, ne? Ja. Welches war dein Lieblingstor von den 4?
Ah, das ist eine gemeine Frage.
Ja, ja, dafür bin ich berüchtigt.
Ich weiß nicht, also ich würde sagen, im Spiel das erste. Weil es einfach so selten ist und so wichtig war, dass wir 1-0 in Führung gehen.
Dosenöffner.
Ja. Also jetzt, nachdem ich den Ausgang kenne, würde ich sagen, das von Ermin. Ah, aber tough choice.
Ja, ist es. Also ich würde auch das von Ermin. Bei mir spielt da eine Rolle, weil es von Ermin ist.
Gut, du bist gefallen.
Übrigens ein bisschen Werbung für die Kollegen von der Braunschweiger Zeitung bzw. Blau-Gelbes Studio machen. Ein wundervolles Gespräch mit Eisen-Ermin in deren Podcast geführt. Wirklich sehr, sehr hörenswert, ganz dringende Hören und auf YouTube sehen Empfehlung. Der Typ ist einfach so sensationell geil. Macht einfach immer wieder Spaß, ihm zuzuhören. Die Leidenschaft, die darüber kommt und auch dieses Selbstvertrauen, also bei aller Bodenhaftung, die er trotzdem noch hat, also das ist ja irgendwie kein Angebertyp Null, das macht schon eine Menge Spaß zuzuhören. Also nach dem Hören der Gegengerade gleich rüberschalten zu den Kollegen und da nochmal Eisen-Ermin hören. Ja, und vor allen Dingen, es war deswegen so wichtig, weil, und man muss bei so einem Spiel ja schon ein bisschen das Haar in der Suppe suchen, weil wir wollen natürlich weiterhin bei aller Euphorie ein bisschen sachlich nüchtern auch auf das Ganze zurückblicken. Wir haben nach dem 1-0 wahnsinnig viel liegen lassen, ne?
Ja. Ja, und es war auch tatsächlich so, dass ich, ja, es war ein gutes Spiel, aber durchaus pessimistisch war zwischenzeitlich, ja. Weil ich dachte, das gibt es doch nicht. Und in der Regel alte Fußballweisheit und Phrasenschweinkandidat, aber die du durch vorne machst, die kriegst du hinten oder wie man das auch immer formulieren möchte. Es hat sich so oft bewahrheitet diese Saison. Und so toll das dann rausgespielt ist und so viel Platz die Jungs dann vorne hatten. Aber also, dass wir kein Stürmertor gemacht haben, ist in dem Fall egal. Aber irgendwie, ja, also wenn du jetzt das Haar suchen möchtest, dann würde ich es da finden wollen.
Ja. Also ich war lange mit mir, was heißt lange, ich war mit mir zwischendurch am Hadern bei der Bewertung dieses Spiels, weil, also deshalb nochmal, um meinen Gedanken abzuschließen, natürlich das Tor von Ermin, deshalb so wichtig, natürlich fast direkt vorm Halbzeitpfiff nach den ganzen liegen gelassenen Chancen dann doch noch das 2-0 gemacht, weil ich glaube, ich war nicht der Einzige, der sich so ein bisschen an dieses Hertha-Spiel zurückerinnert hat, wo uns das Ganze, ich will nicht sagen, um die Ohren geflogen ist, aber in der zweiten Halbzeit wäre uns allen mit der 2-0-Führung wohler gewesen, die wir auch da hätten machen können. Und ich denke, am Ende ist es tatsächlich unterm Strich irgendwo egal, weil wenn du aus dem Spiel heraus die Tore nicht machst und dafür die Standards aber hast, wo du die Teile reinmachst, ist es letztendlich egal. Es, Tor ist Tor, tut unserem Torverhältnis auch noch gut. Und wenn die Jungs halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen kein Zielwasser getrunken haben an einem Tag, aber mit Standards halt das Ding über die Linie buxieren, ja, am Ende who cares? 5:0 ist 5:0. Ne? Bloß muss natürlich auch überlegen, sagen wir gegen Düsseldorf oder auch Hanoi, so viele Chancen, wie wir in der zweiten oder in der ersten und auch in der zweiten Halbzeit ja durchaus hatten, die kriegst du gegen diese Teams nicht. So, lass mal zwei richtig gute Chancen mal rauskommen. Davon musst du irgendwas über die Linie bringen halt eben, ne? Weil ich glaube auch nicht, dass die genannten Mannschaften bei der Verteidigung von Standards sich dermaßen anstellen, wie das nun mal glücklicherweise an dem Tag Elversberg gemacht hat. Weil ganz ehrlich, wie frei Krause war, wie frei Ermin war. Ja, schwierig hochzurechnen, wie sowas jetzt weitergehen wird, ne? Aber ich finde im Moment erstmal gerade angesichts der anderen Ergebnisse, ja, scheiß doch drauf, Hauptsache die Jungs haben das Ding wie 5:0 über die Bühne gebracht.
Ja, ach total. Also besser so als irgendwie anders, besser 5:0 als 1:0. Absolut alles ja. Ich meine, wir hatten auch, ne, das 4:0 war durch Uca aufgelegt, das hat mich sehr gefreut, das fand ich wichtig. Dass der irgendwie nach seiner Verletzung mal wieder eine Szene hatte, die sehr positiv gewesen ist. Mhm. Ist vielleicht nicht total wichtig, aber das spielt ja in dem Zusammenhang dann vielleicht auch nur eine untergeordnete Rolle. Wir haben es, denke ich, mit Düsseldorf und Thiel mit Mannschaften zu tun, die ähnlich spielen werden wie Elversberg. Also eher den Ballbesitz suchen werden als nicht. Und das kommt uns ja in der Regel zugute. Nichtsdestotrotz pflichte ich dir absolut bei. Also Düsseldorf ist eine sehr, sehr wankelmütige Mannschaft. Die können hoch zurückliegen und dann trotzdem noch gewinnen. Also da sind wir, glaube ich, wirklich erst sicher, sollten wir irgendwas holen, wenn wirklich das Spiel vorbei ist. Das ist aber komplette Binse, ist mir absolut klar, aber Düsseldorf hat wirklich oft unter Beweis gestellt, dass die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn sie 1-0, 2-0 zurückliegen. Die behalten die Nerven, die haben die Qualität, trotzdem dann noch mindestens auszugleichen, wenn nicht sogar zu gewinnen. Und mit den Roten ist es so, dass die defensiv in der Regel sehr stabil sind, trotz dieses Köln-Abgangs im Winter haben die mit Halstenberg einfach jemanden, der da ziemlich krass regelt. Haben jetzt auch einen sehr überzeugenden Auftritt gegen Magdeburg am Wochenende. Tun sich aber vielleicht sowohl auswärts als auch in dieser Favoritenrolle als auch im Derby und lass dann noch mal ein bisschen Nervenflackern dazukommen, sollten die jetzt gegen Schalke gewinnen und oben noch mal rankommen können, kriegen sie vielleicht mit den Nerven zu tun. Das wär so ein bisschen das Pferd, auf das ich setzen würde.
Ja, das liegt noch alles, ich will nicht sagen in ferner Zukunft, aber
es sind krasse Spiele jetzt. Das ist natürlich
erstmal, es sind krasse Spiele. Erstmal müssen wir Düsseldorf irgendwie überstehen, ja. Weil im Moment sieht es personaltechnisch nicht so toll aus. Ermin mit der fünften gelben Karte, Nicolaou, der, auch auf den müssen wir noch mal kurz zu sprechen kommen, ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Hat mich total gefreut für ihn. Und also, wir hatten ja vor vielen Gegengeraden mal gesagt, den schreiben wir nicht ab, der kommt noch mal wieder. Und siehe da, hat einen sehr souveränen Auftritt gehabt, sehr schöne Bälle auch in der Spieleröffnung gehabt, also nicht nur zweikampfstark da hinten. Jetzt ist auch noch Ivanov angeschlagen nach dem Training. Also das wird spannend in Düsseldorf. Wobei, sagen wir mal, Innenverteidiger sind wir zum Glück ja einigermaßen mit gesegnet. Also so richtig bange ist mir da auch nicht, aber nichtsdestotrotz wird natürlich ein sauschweres Spiel. Ich gehe mal davon aus, wir haben einen jungen Stürmer da vorne, Ryan Philippe, der wahrscheinlich vom Trainerteam 20 Mal sich die Zähne angucken musste, er statt quer zu legen auf Kaufmann selber einen Abschluss gesucht hat. Weil das war eigentlich ein todsicheres Tor, wenn er quer liegt. Keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Der Goalgetter-Reflex, selber abschließen zu wollen. Wobei das eigentlich gar nicht so, also eigensinnig ist er mir noch nie vorgekommen. Deshalb hat mich das ziemlich gewundert, was er da gemacht hat. Vielleicht dachte, oh, den tunnel ich locker dem Torwart, aber naja. Ist ja nichts passiert. Er kann daraus lernen, ist ja noch jung. Deshalb nächsten Spiel besser machen. Abgehakt. Es wird für Schärning zum Glück, sage ich mal, jetzt bis auf die Verteidigung, die sich je nachdem, wie sich da auch die Verletzung von Ivanov entwickelt, entweder selber aufstellt, aber ansonsten hat er da mittlerweile ja schon ein bisschen fast schon Luxusprobleme. Denn das merkt man schon daran, dass oder wie wenig Spielminuten Unschar bekommt. Ich fand jetzt Gomez Auftritt nicht so überragend. Auf der anderen Seite hatte er schon starke Szenen, hat auch ein Tor vorbereitet, also oder mitgeholfen vorzubereiten. Also hat er das Ding da in die Mitte geköpft, den Ermin da reingemacht hat. Also hat er schon für Wirbel gesorgt, hat weiterhin so eine Abschlussschwäche. Tja.
Ja, trotzdem Freundin tatsächlich von der Variante.
Ja.
Also Gomez Philipp gefällt mir im Moment besser als Uca Philipp. Weil Uca, also ich schätze den Typen und das ist phänomenal, wenn er reinkommt. Du merkst halt seine Qualität total. Und die hat er jetzt auch wieder gezeigt. Nichtsdestotrotz fehlt ihm, finde ich, das, was Gomez halt auszeichnet, dieses bisschen sehr schnelle, eher wilde, eher unberechenbare. Also dass er das in meinen Augen weniger hat, macht er halt durch Technikwett und durch Übersicht und durch extremes Know-how und durch ein überragendes Spielverständnis. Sehe ich aber im Moment einfach weniger gern. Wie effektiv das ist, das können Daten besser belegen. Aber ich bin durchaus auch Freundin von der Startelf des letzten Wochenendes.
Kann man durchaus so machen, auf jeden Fall. Anscheinend nichts falsch machen. Ich bin weiterhin, der einzige Punkt, wo ich wirklich nicht seiner Meinung bin, ist Helgason spielen zu lassen, der sicherlich kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber ich würde da immer noch lieber einmal die Variante mit Findell in der Startelf sehen. Aber gut, Schärning ist nun mal so. Der hält eher an Bewährtem fest. Auch Donko hat ja wieder die Kurve gekriegt, muss man ja auch sagen. Also ich sag mal, es wird schwer, aber ein Punkt in Düsseldorf ist auf jeden Fall drin.
Ja, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Also das ist ja kurz zum Background, vielleicht interessiert es den einen oder die andere, ist das dritte Freispiel der Fortuna für alle Initiative. Das heißt, wir werden vor einem vollen Stadion spielen, nicht ausverkauft im klassischen Sinne, weil die Karten nicht verkauft worden sind, sondern vergeben worden sind. Man konnte sich im Vorfeld bewerben um die Tickets, die sind dann ausgelost worden. Ich glaube, es gab also gut doppelt so viele Ticketanfragen, wie es Karten zur Verfügung gab. Dieses Modell kommt auch den Auswärtsfans zugute. Also die Eintracht-Fans, die vor Ort sind, die zahlen nur die Anreise und das, was sie dann im Stadion veressen und vertrinken. das ist ganz cool, ist ein gutes Format, das Leuten ermöglichen soll, ins Stadion zu gehen, auch wenn sie sich das vielleicht nicht leisten können, gerade in größeren Gruppen oder in Familien. So ein Stadionbesuch inzwischen ja relativ kostspielig. Gutes Format, drittes von drei Freispielen, nächste Saison vielleicht eins mehr. Relativ, ja, cool, finde ich, kann man positiv erwähnen.
Und noch eine sehr positive Nachricht, dass tatsächlich am Tag der Legenden einer der Trainer Thorsten Lieberknecht sein wird.
Oh ja, das stimmt.
Wen hat das nicht gefreut?
Ja, aber tatsächlich, also du sagst das hier so lapidar, aber poste mal was ins Internet und habe kaum eine negative Rückmeldung. Ja. Das passiert, glaube ich, relativ selten. Ja. Phänomenal, sehr schön.
Also, Deshalb, wir genießen einmal kurz den Augenblick. Ich glaube, das haben wir uns alle sehr verdient. Hat viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Und war ein, ich nehme mal ein Wort auf, was der Trainer auch schon verwendet hat, was mir gut gefällt und was auch ganz passend ist. Es ist ein perfekter Start in die Crunch-Time, die jetzt kommt.
Oh, denn, ja.
Vom Tabellen 17. zum Tabellen 12. sind es 3 Punkte. Also der Vorteil ist, wir Eintrechtler sind Kummer gewohnt, was sowas angeht.
Ja, auch, das auch stimmt, das, aber
auch
ich
das,
meine...
Auch das Team wird es irgendwie sein, also dicke Nerven, weiß nicht, ob wir die haben, aber auf jeden Fall, wir sind diese Situation schon irgendwie gewohnt. Insofern gucke ich da eigentlich ganz optimistisch in die nähere Zukunft und denke, oh, ach komm, das packen wir.
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass wir ja unseren Teil maßgeblich dazu beigetragen haben, dass es jetzt so viele Mannschaften da unten in der Verlosung gibt. Also auch, dass Elversberg so ein bisschen wankt, hat ja was mit der Dynamik des letzten Spieltags zu tun, der abgesehen von unserer überragenden Leistung fast uneingeschränkt, Schalke hätte gerne verlieren können, perfekt gewesen ist. Also, ah Gott, und es ist so absurd, finde ich, mit 30 Punkten wärst du in der Bundesliga fast Europa-League-Kandidat.
Naja.
Das kannst du echt keinem erzählen.
Wer interessiert sich schon für die Bundesliga? Also das Einzige, was mich da interessiert, ich gucke ab und zu auf Darmstadt.
Naja.
Aus Gründen, aber ansonsten ganz ehrlich.
Nee, also jetzt diese Freiburg-Trainer-Rochade, das fand ich schon spannend. Ja. Christian Streich werde ich vermissen.
Ja, ja klar, wenn nicht.
Schon so. Sicher. Aber ja, also an und für sich, nö, das interessiert mich auch nicht.
Ja. Wir schauen mal, was kommt. Ich unterstelle Ermin, auch wenn er das abgestritten hat, dass er schon ein bisschen mit der gelben Karte geliebäugelt hat.
Ja.
Glaube ich, dass Derby schon wichtiger ist.
Also.
Denke, ach komm, das Spiel in Düsseldorf, da haben wir genug gute Jungs.
Ja,
aber Derby will ich irgendwie nicht spielen.
Ja.
Auch noch eine Rechnung offen.
Gut,
da werden wir aber in aller Ausführlichkeit natürlich beim nächsten Mal drüber sprechen.
Ja.
Erstmal schauen wir, was die Jungs von Düsseldorf an Punkten einsammeln werden. Wir drücken die Daumen.
Ja.
In diesem Sinne, Anna.
Thomas.
Ich wünsche erstmal einen schönen guten Abend noch.
Dir auch. Bis nächste Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Jo.
Also.
Ciao.
Ciao.